Ja, wir wollen heute weitermachen mit unserer Predigtserie. Jesus fragt, und wir haben es gerade im Bibeltext schon gehört, Jesus stellt die Frage, wer bin ich denn eigentlich? Und diese Frage in Matthäus 16 ist eine ganz zentrale Bibelstelle. Wenn man da so durchliest, dann merkt man, an diesem Punkt beginnt etwas anders zu werden im Leben Jesu. Von diesem Punkt aus beginnt Jesus seinen Leidensweg ans Kreuz. Als wie so eine Wasserscheide. Bis dahin hat Jesus gewirkt, Wunder getan, die Menschen haben ihn bejubelt, größtenteils. Und jetzt mit dieser Erkenntnis des Petrus geht Jesus den Weg bis zum Ende, bis ans Kreuz. Und diese Frage, die Jesus stellt, wer bin ich denn? Ich glaube, die beschäftigt die Menschheit schon seit Jahrtausenden, seit diesem Moment, an dem Jesus es ausgesprochen hat und wahrscheinlich schon einige Zeit davor, weil er fragte seinen Jünger zuerst, was denken denn die Menschen über mich? Was sagen die Leute, wer ich bin? Das heißt, die Menschen haben sich da schon Gedanken drüber gemacht, die Jünger haben das auch mitbekommen. Der eine sagt, ja, Johannes der Täufer, der hingerichtet worden ist, vielleicht ist Jesus der Auferstandene oder Elia oder Jeremia oder ein anderer großer Prophet. Die Menschen reihen Jesus dort mit ein in die Reihe der großen Propheten und Gottesmänner. Und ich glaube, die richtige Antwort auf diese Frage, die ist sehr entscheidend in unserem Leben, im Leben eines jeden Menschen. Das ist die zentrale Frage. Wer denkst du, dass Jesus ist? Was hältst du von Jesus? Wer ist dieser Mann, dieser Mensch oder was auch immer er ist für dich? Und ich glaube, um das schon mal vorwegzunehmen, die Antwort, die Petrus gegeben hat, wenn wir diese Antwort geben, dann katapultiert es unser Leben in eine andere Dimension. Warum das so ist, das werden wir im Verlauf der Predigt sehen. Die Menschen sind im Verlaufe der Jahrtausende, glaube ich, an dieser Frage immer wieder gescheitert oder haben sich gestritten. Auch die Christen, die Frage, wer ist Jesus, ist er Gottes Sohn? Stimmt das wirklich? Darüber gab es viele, viele Streitigkeiten in der Kirchengeschichte. Das war nicht immer so eindeutig, wie man das manchmal heute vielleicht so sieht. Und die Menschen heute sehen Jesus auch aus ganz verschiedenen Blickwinkeln. Die Moslems sagen, ja, Jesus ist auch ein großer Prophet. Eigentlich genau dasselbe, was die Juden bis heute sagen. Jesus war vielleicht ein Prophet. Nicht mehr und nicht weniger. Und der aufgeklärte westliche Mensch betitelt Jesus vielleicht als ein ethisch oder moralisches Vorbild, dem es ja schon gilt, nachzueifern, zumindest in gewissen Punkten. Für andere ist Jesus vielleicht einfach nur ein Spinner, ein religiöser Spinner, über den man gewisse Dinge aufgeschrieben hat. Aber was Jesus heute vor allem ist, ist ein Tabuthema. Ich glaube, Jesus ist ein Tabuthema. Dabei ist er doch nur eine herkömmliche Person in der Geschichte wie alle anderen, wenn man so die weitläufige Meinung der Leute einholt. Warum regt man sich dann so über diese Person auf? Es gehört sich nicht mehr, über Jesus zu reden. Und vielleicht, um das noch etwas allgemeiner zu fassen, wie die Leute es ausdrücken würden, über religiöse Dinge. Dass Jesus existiert hat, das zweifelt eigentlich fast keiner mehr an. Aber die Menschen nehmen Anstoß an ihm. Und ich möchte es mit einem Beispiel, ist mir so eingefallen, deutlich machen, als meine Frau und ich, wir waren mal im Urlaub in Marokko und auf dem Rückflug saß ein Mann neben uns in der Reihe im Flugzeug, dem hat man angesehen, dass er Moslem ist. Mit allem an seiner Kleidung, an seinem Bart hat man das gesehen. Und wir kamen relativ schnell ins Gespräch. Ich glaube, der Flug ging so 3 Stunden und circa 2,5 Stunden haben wir uns unterhalten. Und zwar so, dass das halbe Flugzeug mithören konnte. Und er hat ganz viel erzählt über den Islam. Und warum das so gut ist und warum der Islam überlegen ist. Und man hat gemerkt, dieser Typ, das ist nicht so hinterhergelaufen, der war richtig geschult. Also der hatte gute Argumente, wirklich. Und ich war aber auch nicht so schlecht geschult, weil ich ein Jahr auf Sansibar gelebt habe und Erfahrung hatte, mit Menschen zu reden, die Moslems sind. Und wir haben gesagt bekommen, redet mit den Menschen über Jesus und nicht über das Christentum oder über den Islam. Redet mit ihnen über Jesus. Schließlich ist er auch ein Prophet. Und das habe ich dann versucht. Hat mehr oder weniger funktioniert. Ich glaube, der Redeanteil lag so bei 90% bei ihm und 10% bei mir. Und was aber bezeichnend war, war am Ende, als wir gelandet sind, haben sich bestimmt 3 oder 4 Leute aus dem Flugzeug mit eingeschaltet und sich darüber aufgeregt. Zwischendurch kamen auch so Stimmen, wie man denn über so ein Thema in der Öffentlichkeit reden könnte. Eine Frau brach in Tränen aus, sie saß eine Reihe vor uns, weil es für sie zu viel war. Wir haben über Religion gesprochen, etwas eigentlich Normales. Aber die Menschen können und wollen es heute nicht mehr hören. Dieses Thema ist tabu. Und ich will euch das mitgeben, wenn redet mit den Leuten nicht über Religion, sondern redet mit ihnen über Jesus. Fangt nicht an zu erklären, wie Christen sind, was sie tun und was sie machen. Redet mit ihnen über Jesus. Erzählt ihnen von Jesus und schwärmt von ihm. Weil Jesus stellt genau die Frage, was denken die Menschen denn, wer ich bin? Das ist entscheidend. Und Jesus wollte an dieser Stelle auch, glaube ich, keine warme Dusche von seinen Jüngern. So, jetzt sagt mir mal, wer ich bin und was ich so alles kann. Hätte es ihnen ja auch einfach sagen können, ja, von Anfang an. Aber er bindet es den Leuten nicht auf die Nase und sagt, hier bin ich, hier ist der Sohn Gottes, lobt mich, preist mich, sondern er sagt, er fragt erstmal, was denken die Menschen über mich? Und ich glaube, nur um im zweiten Satz die Jünger zu fragen, was denkt ihr eigentlich, weil das ist das Wichtige. Er möchte wissen, was sie über ihn denken. Da kam mir so die Frage in den Kopf, wie wichtig ist es uns, was die anderen Leute über uns sagen? Ist es wichtig? Ist es dir wichtig, was die Leute über dich sagen? Oder ist es dir wichtiger, dass die Leute dich wirklich kennen? Was sagen die engsten Freunde und deine Familie über dich? Ich glaube, das ist entscheidend. Und das ist das, was uns ein Stück weit auch Identität schafft. Oder sind es die Meinungen der Menschen um dich herum? Ist es dir wichtiger, dass Menschen dich kennen oder dass sie dich bewundern? Ich glaube, aus der Ferne kann man viele Menschen bewundern. Ja, gerade wenn man heute Leute im Fernsehen und sonst wo sieht, das scheint so bewundernswürdig, das scheint alles so zu laufen und zu klappen. Und ich glaube, bei einem selbst ist es auch so. Solange die Leute nicht so nah an einem dran sind, kann man andere noch gut bewundern. Und je näher man kommt, desto schwieriger wird es manchmal. Aber Jesus stellt sich dem und sagt sich, fragt eigentlich, kennt ihr mich? Das fragt er seine Jünger. Kennt ihr mich oder bewundert ihr mich auch nur wie all die anderen? Also macht es für euch einen Unterschied, dass ihr mit mir unterwegs seid? Oder habt ihr auch nur den Blick, den die Leute um mich drumherum haben, die mir nachlaufen, die mir zujubeln und die wieder neues Brot wollen und neue Fische für umsonst? Oder ist bei euch etwas anders? Und Petrus gibt hier diese krasse Antwort, wo Jesus selbst überrascht ist. Ja. Petrus sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist, was Petrus über Jesus denkt. Und das ist das Zentrale. Er sagt, du bist der Sohn Gottes. Du bist nicht irgendein Prophet, irgendeiner, der wieder auferstanden ist oder ein neuer Prophet. Nein, er sagt, du bist der Sohn Gottes, der versprochene Retter, der Sohn Gottes. Und ich will dich heute Morgen fragen, ja, ist es deine Antwort? Wenn ich dich frage, wer ist Jesus für dich? Was kommt da zuerst? Was ist zentral? Ja, hilf mir im Alltag oder wie auch immer, oder ist es das, was Petrus sagt, Jesus ist der Sohn des lebendigen Gottes. Ich finde, die Antwort von Jesus, die finde ich interessant, vor allem, wie er beginnt. Er sagt nämlich zu ihm, glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Glückselig Selig bist du. Das ist heute so ein bisschen der zentrale Punkt dieser Predigt. Glückselig bist du. Wahrscheinlich ist es dem einen oder anderen im Ohr diese Ausdrucksweise, glückselig bist du, aus den Seligpreisungen in Matthäus, im Matthäus-Evangelium am Anfang, Kapitel 4 oder 5. Dort steht, wer alles glücklich zu preisen ist oder glücklich zu schätzen ist. Und Jesus sagt hier, Petrus, du bist glücklich zu schätzen, weil das, was du gerade gesagt hast, das hat dir niemand gesagt als Gott selbst. Das ist eine Offenbarung Gottes, die du ausgesprochen hast. Und er sagt, weil das eine Offenbarung Gottes an dich war, deshalb bist du glücklich zu schätzen. Du bist glücklich zu preisen. Und ich habe ein bisschen nachgeforscht, was dieses Wort eigentlich bedeutet. Glückselig, das benutzen wir in unserem Alltag ja nicht mehr. Glücklich zu schätzen, ja, das ist jemand, der dem es anscheinend gut geht oder der irgendwo auch beneidenswert ist, ja, steckt da auch mit drin. Aber dieses Wort, was dort steht, Makarios im Griechischen, das bezeichnet den von Gott Gesegneten und endgültig in seine Gemeinschaft aufgenommen. Also wer Makarios ist, der gehört zu Gottes Reich. Es bezeichnet den Zustand, in dem man zwar noch in dieser Welt ist, aber unabhängig von ihr. Man ist nicht mehr abhängig von dieser Welt, sondern man ist ganz von Gott abhängig und nicht von den Umständen. Man ist von diesem Gott abhängig, der schon jetzt und dann einmal endgültig allen Mangel in unserem Leben ausräumen wird. Und Makarios ist jemand, den Gott nicht durch günstige Umstände glücklich macht, sondern auf Zeit und Ewigkeit völlig zufriedenstellt, also vollkommene Zufriedenheit. Das bedeutet Makarios. Und zwar dadurch, dass Christus in diesem Menschen lebt und Wohnung in ihm genommen hat und ihn in seine ewige Gemeinschaft aufnimmt. Das bedeutet Makarios. Das bedeutet glücklich zu schätzen. Also solch ein Mensch ist glücklich zu schätzen, weil er versprochen bekommt, dein Glück, deine Erfüllung ist nicht auf dieser Welt zu finden. Also Makarios ist das Versprechen ewigen Glücks, losgelöst von irdischen Umständen. Wenn man das mal so betrachtet, dann klingt das fast wie so ein esoterischer Guru. Ja, der sagt, wie kannst du ewiges Glück losgelöst von den Umständen erlangen? Ja, es klingt so wie die fünfte Stufe der Transzendenz oder so. Oder wie so ein Elitesoldat, der trainiert worden ist, bis ins Letzte völlig unabhängig von den äußeren Umständen zu marschieren, zu gehen, seine Mission zu erfüllen. Egal wie viel Schmerz, egal wie viel Pein, egal wie viel schlimme Dinge auf ihn einströmen, der geht einfach weiter, erfüllt seine Mission und das allein macht ihn glücklich. Und da kommen wir so ein bisschen dahin, ja, muss man das lernen? Kann man irgendwie diesen Zustand erreichen, indem man das trainiert oder irgendwie durch meditative Übungen in diesen Zustand der Glückseligkeit hineinkommt? Ich glaube, das funktioniert nicht, weil Makarios ist keine Anleitung zum Glücklichwerden. Es ist ein Geschenk Gottes. Das ist das, was Jesus hier auch Petrus gegenüber ausdrückt. Menschen haben es dir nicht offenbart, sondern du hast es von Gott geschenkt bekommen. Und ich glaube, dieses Makarios bedeutet, dass Petrus fähig ist, die Dinge mit den Augen Gottes zu betrachten. Weil er sagt, das ist nichts Menschliches, was du hier denkst. Wenn du sagst zu Jesus Christus, du bist der Christus, der Retter, der mich von meinen Sünden erlöst, dann hat dir das nicht Fleisch und Blut offenbart, sondern der Geist Gottes. Das ist keine menschliche Denkweise. Jesus als deinen Retter zu sehen, ist keine menschliche Denkweise. Und deshalb sagt er, du bist gesegnet, du bist Makarios, du bist glücklich zu schätzen, weil Gott hat sich dir offenbart. Du hast Gottes Perspektive auf die Dinge. Und ich frage mich, diese Perspektive Gottes einzunehmen, Was Petrus hier tat, wie funktioniert das? Kann man das irgendwie üben, trainieren oder kann man es einfach immer nur von Gott geschenkt bekommen? Was kann ich denn da tun? Wisst ihr, bezeichnend finde ich dabei, wenn man ein bisschen weiterliest, dann kommt ab Vers 21 eine auch sehr krasse Geschichte, wo Jesus weitererzählt, dass er sterben muss und dass er gekreuzigt wird. Und Petrus entgegnet ihm und sagt ihm, nein, das wird auf keinen Fall passieren. Also da steht, er nimmt Jesus beiseite. Ja, also wie so, jetzt hat er was Falsches gesagt, der Jesus. Und hier steht, er ermahnt ihn. Also müsst ihr euch jetzt mal vorstellen, Petrus erkennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, des lebendigen Gottes. Und im nächsten Augenblick nimmt er ihn zur Seite und ermahnt ihn. Also das ist schon krasser Tobak. Also er erkennt, das ist Gott. Und jetzt ermahnt er mal Gott und sagt, ja Gott, das, was du jetzt da gerade gesagt hast, dass du so sterben wirst, das wird nicht passieren. Also dann nimmt sich da einiges raus, der Petrus. Und deshalb war für mich so die Frage, okay, im einen Moment sieht er die Dinge, wie Gott sie sieht. Er erkennt Jesus als den Sohn Gottes und im anderen Moment scheint das wieder falsch zu machen. Er sagte einfach nur, Jesus, das soll nicht geschehen, dass du stirbst. Und Jesus sagt dann zu ihm, geh weg von mir, du Teufel. Also er sagt, was du jetzt denkst und glaubst, das sind keine göttlichen Gedanken, sondern teuflische oder menschliche. Menschliche und teuflische Gedanken sind, glaube ich, ziemlich identisch. Ja. Entweder hast du Gottes Gedanken, siehst du die Welt in Gottes Augen oder durch die Augen des Menschen. Es gibt kein Dazwischen. Und ich glaube, das ist so eine schwierige Sache mit dem Blickwinkel Gottes. Weil wenn wir ganz an den Anfang der Bibel blättern, finden wir die Geschichte von Adam und Eva. Und der eine oder andere kennt diese Geschichte. Gott sagt dem Menschen, du darfst alles tun, außer von diesem einen Baum die Frucht zu essen. Und Eva steht vor diesem Baum und der Teufel kommt in Form einer Schlange und sagt, ja, keinesfalls wirst du sterben, wenn du diese Frucht isst. Gott hat diese Regel nur aufgestellt, weil er weiß, dass wenn du diese Frucht isst, dann wirst du sein wie er. Du wirst sein wie Gott und erkennen, was gut und böse ist. Das ist eigentlich genau das. Der Teufel hat ihr gesagt, wenn du diese Frucht isst, dann kannst du die Welt mit Gottes Augen sehen. Damit hat das ganze Elend auf dieser Welt angefangen, dass der Mensch die Welt mit Gottes Augen sehen wollte. Oder sein wollte wie Gott, besser gesagt. Er wollte die Welt nicht mit Gottes Augen sehen, sondern er wollte sein wie Gott. Du kannst dann sein wie Gott und gut und böse unterscheiden. Und ich frage mich, das war doch auch vorher schon möglich. Gott hat ganz klar gesagt, du darfst alles tun, nur der eine Baum nicht. Also sie wussten, was gut und böse ist. Es ist quasi alles gut, nur diese eine Frucht ist böse. Mehr hätte der Mensch nicht wissen müssen. Und Eva isst diese Frucht und kann nun unterscheiden, und Adam auch, was gut und böse ist. Und das war die große menschliche Katastrophe. Diese Versuchung, sein zu wollen wie Gott. Also wie können wir Gottes Perspektive einnehmen, ohne wie er sein zu wollen, ohne an seinem Thron zu sägen, sage ich mal. Das ist irgendwie ein schmaler Grat zwischen Autonomie und Gehorsam. Und das wird so bei Petrus deutlich. Im ersten Moment erkennt er Jesus als den Gesalbten, als den Sohn Gottes. Und im nächsten Augenblick weist er diesen Sohn Gottes zurecht. Das ist so ein starker Kontrast. Wo ist denn da die Mitte? Wie können wir die Welt mit Gottes Augen betrachten, ohne selbst den Anspruch zu haben, Gott zu sein? Und die Antwort gibt uns Jesus selbst. Ich glaube, in Johannes 5, Vers 19 finden wir da eine ganz, ganz starke Passage von Jesus, wo er erklärt, wie er denn auf dieser Welt lebt. Es ist quasi die Anleitung dazu, wie wir die Welt mit Gottes Augen sehen können, ohne den Anspruch zu haben, Gott selbst zu sein. In Johannes 5, Vers 19 dort steht, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Also Die Lösung ist eigentlich, das zu tun, was man Gott tun sieht. Also nicht zu sein wie Gott, die Welt wie Gott zu sehen, sondern durch Gottes Augen, ihn anzuschauen. Da ist noch etwas dazwischen. Nicht wie Adam und Eva, die sein wollten wie Gott, quasi nebendran, sondern zu sagen, nein, ich will auf diesen Gott schauen und die Welt so sehen, wie er sie sieht. Und nicht sein zu wollen wie Gott. Die Welt durch Gottes Augen sehen, das geht nur, wenn wir Gott selbst betrachten. Und Jesus sagt es hier, ich tue, also er lässt sich hier quasi in die Karten blicken und sagt, mein Handeln, mein Wirken, meine Entscheidungen, die ich treffe, das ist direkt von ganz oben. Ich mache einfach nur das, was ich Gott tun sehe. Und ich will dich fragen, ja, wie ist deine Verbindung zu diesem Gott? Schaust du ihn an? Ist er derjenige, den du handeln siehst in deinem Leben und wonach du deine Entscheidungen und alles, was du tust, ausrichtest? Was ist Gottes Perspektive auf deine Probleme, Sorgen, Nöte und Ängste in deinem Leben? Was ist seine Perspektive? Wisst ihr, ich glaube, es gibt kein Patentrezept zum Christsein. Es gibt nicht irgendwie, wir hatten ja jetzt die Serie Die 10 Gebote und ich glaube, es hilft noch nicht einmal, wenn du alle diese Gebote kennst und die ganze Bibel auswendig lernst, dann ist es nichts wert, wenn du diesen Jesus nicht kennst und wenn du nicht auf diesen Gott schaust und nicht schaust wie Jesus, ich kann nur das tun, was der Vater eigentlich tut. Alles andere, was ich tue, ohne auf Gott zu sehen, das tue ich aus mir heraus. Das sagt auch Paulus, er sagt, das Gesetz an sich, das vermag niemanden zu retten, so steht es im Römerbrief. Jesus ist derjenige, der dich rettet. Du brauchst diesen Christus und den Blick auf Gott. Und das auch nicht nur einmal. Wisst ihr, das ist dieses Makarios. Du bist glücklich zu schätzen, Petrus. Warum? Weil du eine göttliche Sicht auf die Dinge dieser Welt hast. Und das reicht nicht, wenn man das einmal getan hat. Man sieht es beim Petrus. Im einen Moment sagt er ihr, Jesus, du bist der Sohn Gottes. Und im nächsten Moment fällt er wieder voll auf die Schnauze. Ich glaube, wir müssen diese Veränderung unserer Gedanken, diese göttliche Sicht, die brauchen wir jeden Tag. Dieses Bewusstsein, ja, ich bin Makarios, ich bin glücklich zu schätzen. Es braucht Gottes Wirken in unserem Herzen. Wisst ihr, ich glaube, manchmal geht uns das verloren. Wir kennen dieses Bekenntnis des Petrus. Vielleicht hast du das in deinem Leben mal gesprochen. Ich glaube an diesen Christus. Aber jetzt komme ich doch mehr oder weniger selbst zurecht. Man soll ja auch als Christ lernen und vorwärts kommen. Und je mehr ich lerne, desto mehr komme ich selbst zurecht. So funktioniert ja unsere Welt. Wie erzieht ihr eure Kinder? Ja, so, dass sie irgendwann selbst zurechtkommen. Und das übertragen wir auf unsere Beziehung mit Jesus. Aber wenn wir nur gut genug sind als Christen, dann ja so ungefähr brauchen wir Jesus gar nicht mehr so oft und so unmittelbar und so viel. Und da reicht vielleicht das Gebet alle 2 Tage nur noch und ansonsten ist gut oder so. Jesus ist zwar mein Retter, aber so im Alltag, ich komme schon klar. So generell habe ich das ja mal gesagt. Aber so läuft das nicht. Das ist wieder eine menschliche Sicht. Ich glaube, die göttliche Sicht auf diese Sache mit Jesus ist, du brauchst Jesus jeden Tag. Du brauchst diese stabile Verbindung und kannst nichts in deinem Leben tun, was Gott gefällt, außer du siehst auf ihn. Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Und er sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Nichts. Aber wir als Christen, wir denken manchmal, vielleicht auch wieder Petrus, das ist ein gutes Beispiel, ich finde mich da oft wieder. Petrus sitzt im Boot und sieht Jesus auf sich zukommen übers Wasser und denkt, oh, das ist ja genial. Jesus, ich komme zu dir übers Wasser. Ich glaube, dass es funktioniert. Petrus steigt aus, hat wieder diese göttliche Sicht auf die Dinge zu sagen, ja, das sind zwar Naturgesetze, aber wenn Jesus sagt, das funktioniert, mache ich das. Da hat er wieder Gottes Sicht auf die Dinge. Was passiert? Kaum steht er auf dem Wasser, schaut er von Jesus weg und er geht unter. weil wieder dieses menschliche Denken reinkommt, oh, große Wellen, was ich hier tue, ist eigentlich unmöglich. Aber er macht es ja gerade. Und in dem Moment geht er wieder unter, weil er wieder diese menschliche Sicht hat und wieder vergisst, dass er Makarios ist, dass er glücklich, eigentlich glücklich zu schätzen ist, weil er die göttliche Sicht auf die Dinge dieser Welt hat. Und wisst ihr, deshalb glaube ich, das ist ein Satz, den ich nicht falsch verstanden wissen möchte, ich glaube, wir können es nicht lernen, die Welt mit Gottes Augen zu sehen. Genauso wenig, wie Jesus gelernt hat, mit der Zeit wie der Vater zu handeln. Nein, er tut das, was er den Vater tun sieht, bis zum Schluss. So werden wir auch nicht selbstständige Christen, die ohne Jesus unterwegs sein können. Das Wissen der Bibel hilft uns nicht, autonom nach den Regeln Gottes leben zu können. Wir brauchen die Verbindung zum Vater. Und ich glaube, glückselig, glücklich zu schätzen sind wir, wenn wir das immer mehr merken, dass wir von Gott abhängig sind und nicht, dass wir reife und mündige Christen werden. Reife und mündige Christen sind solche, die immer mehr von Christus abhängig sind und nicht welche, die gelernt haben, sich wie Christen zu verhalten. Wisst ihr, man kann Christsein nicht lernen. Man kann lernen, sich christliche Gepflogenheiten, Floskeln und Kultur anzueignen. Das ist kein Problem. Aber du kannst Christsein nicht lernen. Das Einzige, was du kannst, ist Christus kennenzulernen. Das ist ein Unterschied. Es geht um diesen Christus. Und ich will dich fragen, bist du in ständiger Verbindung mit ihm? Ich glaube, wir als Christen, ich habe das eben schon angedeutet, wir denken manchmal, wir kommen selbst zurecht. Ja, ich habe euch da was mitgebracht. Und zwar, ich stehe total auf Akkuwerkzeug. Ja? Das ist super praktisch. Du steckst da den Akku rein, sogar in mehrere Geräte passt der, ja, und dann kannst du schrauben, der funktioniert völlig, zack, drauf und los geht's. Da ist die Power drin. Ja? Und ja, so diese Geräte mit dem Kabel, das ist so, schon so ein bisschen umständlich. Gell? Du musst immer, braucht man das Kabel, ja. Muss erst das Kabel holen und dann, wo ist die Maschine? Alles klar, muss sie einstecken, ja. Und man fällt dann immer so halb über das Kabel drüber, ja. Steckt das mal so ein. Ja, sieht er, da fängt das Problem schon an, man hat nur zwei Hände. So, okay, geschafft, das Ding ist eingesteckt und jetzt funktioniert das auch, ja. Und das Problem ist aber jetzt, meine Reichweite, die ist recht begrenzt. Ja, also immer nur so lang, wie lang das Kabel ist. Und das ist schon so ein bisschen umständlich. Und ich glaube, wir sind als Christen, also wir wären gerne manchmal solche Akku-Christen. Ja, wie diese Akkuschrauber. Also wir wären lieber diese Akkuschrauber als diese an das Kabel gebundene Gerät. Und dann denken wir, ah, das mit dem Akku ist ja praktisch. Ich gebe ein bisschen in den Gottesdienst, dann lade ich den Akku auf. So ein bisschen beten und Bibel lesen, da kann ich den Akku schon richtig vollknallen. Ja, vielleicht am Sonntag, dann reicht er auch bis zum nächsten Sonntag wieder. Ja, da kann ich ja wieder aufladen. Ich weiß ja auch schon viel über Jesus und in der Bibel und kenne auch so ein paar Geschichten. Vielleicht kann ich sogar die biblischen Bücher auswendig hintereinander aufsagen. Also alles so, womit ich meinen Akku laden kann. Ich glaube, es gibt solche Christen nicht. Und ich glaube, mit den Akkus, also das ist schon krass, ja, was sich da in den letzten Jahren entwickelt. Die werden immer besser. Ja. Früher konntest du drei Löcher bohren, da war es vorbei und heute kannst du da 2-3 Stunden mit arbeiten. Und so sind wir auch manchmal, oh, je länger, das wird immer besser mit Jesus und ich komme immer besser selbst klar und kann mich dann manchmal so abkoppeln von der Ladestation, ja, und bin dann selbstständig unterwegs. Kann ja auch, hab eine viel größere Reichweite. Ja, ist doch auch besser für Jesus. Also ich glaube, diesen Christen gibt es nicht. Das ist diese Bestrebung von Adam und Eva, selbstständig sein zu wollen. Zu entscheiden, ohne Gott. Ja, ich habe es ja jetzt von Gott gelernt, jetzt kriege ich es selbst hin. Bei diesem Gerät, das muss immer eingesteckt sein. Sonst funktioniert es nicht. Wenn ich das jetzt ausstecke und sage, okay, ich habe keine Verbindung mehr zu Gott, dann läuft hier nichts mehr. Dann passiert nichts mehr. Und ich glaube, das ist das, was Jesus meint, wenn er sagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Ich brauche diese Verbindung konstant. Vielleicht hat man manchmal den Eindruck, das schränkt mich ein, weil ich sonst nicht so viel schaffe in meinem Leben, was weiß ich, nicht so viel hinkriege, weil ich mich immer wieder mit der Bibel beschäftigen muss oder was weiß ich, was da für schräge menschliche Gedanken wieder in unseren Kopf reinkommen. Aber wir brauchen diese dauerhafte Verbindung. Es gibt keine Akkuchristen. Und ich glaube, sobald du von diesem Gott getrennt bist, wenn der Stecker raus ist, fällst du wieder in deinem menschlichen Gedankenmuster zurück. Du vergisst, dass du Makarios bist. Du vergisst, dass du glückselig bist. Du vergisst, dass du eigentlich eine göttliche Sicht auf die Dinge und die Menschen und die Entscheidungen in deinem Leben hast. Du vergisst, dass du wahnsinnig gesegnet bist. Jesus fragt, wer bin ich? Wer bin ich und was denkst du über mich? Ich glaube, dass die Antwort auf diese Frage deinen Alltag bestimmt. Je nachdem, wie du diese Frage beantwortest, hat es auch eine große Auswirkung auf deinen Alltag. Nicht nur auf die Ewigkeit, sondern auch schon auf das Hier und Jetzt. Ich glaube, ein Mensch, der Makarios ist, der ist wirklich frei, weil er frei ist von diesen Dingen, was ich am Anfang gesagt habe, dieser Welt. Nicht mehr die Umstände bestimmen über dein Glück und Unglück. Nicht mehr Krankheit, Sorgen, Ängste und Nöte, sondern über dein Glück bestimmt, dass du im Reich Gottes bist und dort ewig sein wirst. Das ist die Blickrichtung. Und ich glaube, die Blickrichtung in deinem Leben bestimmt auch deinen Alltag. Wisst ihr, beim Fahrradfahren ist das so. Dort, wo du hinschaust, da fährst du auch hin. Ja, du blickst immer zuerst dorthin. Und wenn du auf den Baum schaust, dann fährst du letztendlich auch drauf. Ja, zumindest ab einer gewissen Geschwindigkeit. Ja, du fährst immer, unser Leben läuft immer dahin, wo wir hinschauen. Und ich will uns ermutigen, heute Morgen in den Himmel zu schauen. Das, was Petrus getan hat. Die Dinge durch die Augen Gottes zu betrachten. Diese Dimension des Himmels hat eine Relevanz jetzt für dein Leben und nicht erst dann, wenn der Deckel über dir zugeht. Glaubst du, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der Christus ist? Wenn du das glaubst, das ist mir noch ganz wichtig, euch heute Morgen zu sagen, wenn du das glaubst, dann hat dir das nicht Fleisch und Blut geoffenbart. Also das bedeutet einfach übersetzt, dann hat dir das nicht ein Mensch geoffenbart. Wenn du das glaubst, was dieser Petrus bekannt hat, dann hat dir das Gott persönlich offenbart. Das ist eine göttliche Denkweise, die nicht natürlich aus dem Menschen herauskommt. Und jeder, der das glaubt, der hatte eine Gottesbegegnung. Wenn du sagst, Gott ist mir noch nie begegnet, aber du glaubst das, dann ist Gott dir begegnet. Vielleicht hast du es nicht gemerkt, der eine merkt es vielleicht mehr, der andere weniger. Aber es ist passiert, wenn du diesen Satz sagst. Es ist nicht der Pastor, es ist nicht der Jugendleiter oder irgendjemand anderes. Er hat dir vielleicht diese Wahrheit erzählt. Und dann können wir das auch verstandesmäßig verstehen. Aber dass es von hier, vom Kopf ins Herz rutscht, das kann nur der lebendige Gott. Und das ist bei dir passiert, wenn du dieses Bekenntnis gesprochen hast und in deinem Herzen wirklich ernst meinst, dann ist der lebendige Gott dir begegnet. Vergiss das bitte nie. Dieser Gott, dieser lebendige Gott ist dir dann begegnet, weil kein Mensch das von sich aus einfach so glauben kann. Es war seine Gnade, es war sein Geist. Und in den Versen weiter, da komme ich jetzt heute leider nicht mehr dazu, was Jesus noch zu Petrus sagt, wo es um die Gemeinde geht. Da spricht Jesus zum ersten Mal von der Gemeinde, von der Ekklesia, von den Herausgerufenen bedeutet das wörtlich übersetzt. Du bist herausgerufen, wenn du zum Reich Gottes, wenn du zur Gemeinde Gottes gehörst, dann bist du herausgerufen, nämlich aus der Menschheit, aus dem natürlichen Menschsein in dieses göttliche Denken hinein, in die Ewigkeit mit Gott. Und ich will euch ermutigen, das Leben neu zu betrachten, mit der Perspektive Gottes, weil du glücklich zu schätzen bist, wenn du sagst, Jesus ist der Sohn Gottes. Weil ich glaube, die Sorgen, Nöte, Ängste, Fehler, Probleme in deinem Leben, die gehen dadurch nicht weg. Aber es ist nicht mehr so schlimm, dass sie da sind. Sie werden dadurch auch nicht weniger schmerzhaft. Aber sie verlieren an Bedeutung, weil irdisches Glück für dich nicht mehr maßgeblich ist, sondern zweitrangig. Ich will da mit einem Beispiel noch schließen zum Ende. Stellt euch vor, zwei Menschen sind unterwegs in den Bergen zum Wandern oder zum Bergsteigen. Das ist so meine Welt, deshalb erzähle ich da auch immer wieder davon. Ich hoffe, ich kann euch damit reinnehmen. Und diese zwei Menschen treffen sich zufällig. Und der eine fragt den anderen, hey, wo gehst du denn hin? Und der eine sagt, ich weiß gar nicht so genau, ich habe mein Zeug dabei und mal gucken, wo das Leben mich hinträgt und wo es so lang geht. Und ja, wo gehst du denn hin? Der andere ist Christ und er sagt, ich habe da in der Hütte hab ich eine Übernachtung gebucht, da will ich hin, das ist mein Ziel. Okay, dann gehen sie mal ein Stück zusammen und wie das in den Bergen ist, es fängt so richtig an zu schütten. Also so die Schleusen des Himmels gehen auf und es schüttet voll runter. Beide ziehen ihre Regenjacken an, haben sogar einen Regenschirm dabei und versuchen sich irgendwie trocken zu halten. Und der freie Mensch, der irgendwie funktioniert das nicht, sein Regenschirm ist kaputt und der Christ sagt, hey, du kannst sogar meinen Regenschirm haben, so macht man das ja als Christ, ja. Dann schön teilen und abgeben. Aber wisst ihr, und der andere sagt, ich muss unbedingt trocken bleiben, weil ich schlafe im Zelt, ich weiß nicht, wo es hingeht, ich muss schauen, wenn ich hier unterwegs bin die ganze Zeit nass, dann werde ich krank, dann geht das nicht. Und sie gehen weiter, es fängt an zu schneien, hüfttiefer Schnee, jeder Schritt eine Qual. Sie gehen weiter. Und im nächsten Moment scheint die Sonne, und zwar so, dass sie sich den Sonnenbrand des Lebens holen, ja, alles schält sich. Und irgendwie kommen sie zum Schluss, boah, so eine Bergtour hätte ich mir irgendwie anders vorgestellt. Ja, Felsstürze kommen dazu, der eine verstaucht sich den Fuß. Und irgendwie kommen sie beide zu dem Schluss, boah, das ist schon irgendwie anstrengend. Und der freie Mensch sagt, boah, ich habe mir das so nicht vorgestellt. Ich muss weitersuchen. Ich kann hier die Zeit nicht vergeuden mit so einer zweitklassigen Bergtour. Was denn der Christ sagt, weißt du, für mich ist es nicht so schlimm. Für mich sind die ganzen Dinge zweitrangig, weil ich gehe zur Hütte, das ist mein Ziel. Und mit diesem Wissen, wenn du in den Bergen unterwegs bist und du weißt, du hast eine Hüttenübernachtung gebucht und weißt, du kommst ins Warme und ins Trockene, dann ist es dir egal, wenn du eine Zeit lang mal durchnässt oder mit Blasen an den Füßen oder mit sonstigen Strapazen deinen Weg bestreiten musst. Dann ist es zweitrangig. Dann sagst du, ja, dann kann ich meine gute Ausrüstung auch den anderen noch abgeben, weil dem geht es nicht so gut, ja. Der hat nicht dieses Ziel. Aber wenn du weißt, ich komme in dieser Hütte an, eigentlich ist mein Ziel, bei diesem Hüttenwirt zu sein, der schon alles für mich vorbereitet hat. Der hat für mich ein Bett gemacht, der hat für mich was zu essen gekocht. Wenn ich ankomme, kann ich meine Klamotten trocknen. Das ist, was den Unterschied macht. Der Christ und der Freie, die erleben beide dieselben Strapazen. Aber wenn du weißt, wo du hingehst, wenn du diese göttliche Sicht hast, wie Petrus es hatte, dann ist es nicht mehr so zentral, dann ist es zweitrangig, was du auf dieser Welt erlebst, ob du deine Ziele erreichst, ob du glücklich wirst, weil es ist nur ein kleiner Abschnitt. Das Leben als Christ ist wie ein Rosamunder Pilcher-Film. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal geguckt habt. Was ist das Besondere an Rosamunde Pilcher? Bevor die erste Szene losgeht, weißt du schon, wie es ausgeht. Ja, das ist das Besondere. Oder das vielleicht für den einen oder anderen Filmfreund frustrierende. Ja. Du weißt schon, wie es ausgeht. Genauso ist es als Christ. Bevor dein Leben überhaupt losgegangen ist, ist schon klar, wie es ausgeht. Wisst ihr, und die Szenen dazwischen sind eigentlich belanglos. Ihr müsstet mal sehen, wie meine Frau Fernsehen guckt. Heute ist das ja möglich. Ja. Da guckt die so einen Film und eigentlich guckt sie die ersten 5 Minuten und die letzten 5. Zwischendurch zappt ihr immer weiter, spulen, ja. Und eigentlich will man nur wissen, wie es am Ende ausgeht. Ja. Was dazwischen ist, ist egal. Jeder will das Happy End sehen. Das ist das, was ein Glückseliger weiß. Er weiß, was am Ende, wie es ausgeht. Und wenn du das weißt und so lebst, dann bist du der freiste Mensch, weil nichts auf dieser Welt deine Glückseligkeit trüben kann, weil du sagst, das Beste kommt zum Schluss. Wenn du sagst, der Christus, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, dann hast du eine neue göttliche Perspektive, eine ewige. Und sie hilft dir, die Schmerzen und die Trauer und die Schwierigkeiten in deinem Leben nicht so ernst zu nehmen. Paulus hat das mal geschrieben in Apostelgeschichte 20, Vers 24, ist eine meiner Lieblingsverse. Da schreibt er, ich erachte dieses Leben nicht mehr der Rede wert. Das ist diese Einstellung, das ist ein Mensch, der Makarios ist, der glückselig ist. Da kommt es ganz deutlich heraus, sagt, was soll dieses Leben hier eigentlich? Jesus lebt, er ist auferstanden, er ist der Sohn Gottes und ich will euch ermutigen, diese Wahrheit in euren Alltag mit reinzunehmen. Lasst die Ewigkeit deinen Alltag bestimmen. Sagt dieses Bekenntnis oder diesen Satz, den Petrus gesagt hat, vielleicht nächste Woche, jeden Morgen, wenn du aufstehst. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Um dir zu vergewissern, du bist glückselig. Mit dieser Einstellung, mit dieser Einschätzung trägst du Gottes Gedanken in deinem Herzen. Du bist ein Bürger des Himmels, wenn du das bekennst. Das vergiss nicht. Amen. Ich bete noch einmal. Vater, ich möchte dir danken für dein Wort und ich will dir danken, dass du Fragen stellst, die uns herausfordern. Ich danke dir für diesen Petrus, dem du begegnet bist, als lebendiger Gott. Und das wünsche ich mir für mich in meinem Leben, dass du mir immer wieder begegnest als derjenige, der mich befreit und deshalb darf ich mich glücklich schätzen. Und ich bitte dich, dass du größer wirst in unserem Leben immer mehr, dass du die zentrale Rolle übernimmst. Und ich danke dir, dass wir das jetzt auch hören dürfen in dem Lied, was jetzt auch kommt, dass wir dich loben dürfen mit unserem Herzen und dass genau das ist genau das, was für dich zählt, was in unserem Herz passiert. Und ich bitte dich, dass du genau diese Herzen jetzt anrührst in dem nächsten Lied. Amen.